Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland.
Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen, diese Kampagne.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Hi. Es gibt ja schon ganz lange eine MieterInnenbewegung in Berlin. 2018 hat sich die INI gegründet, von der wir alle Teil sind, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. 2021 gab es den erfolgreichen Volksentscheid, den ersten Volksentscheid. Über 1 Million BerlinerInnen haben dafür gestimmt, dass große Wohnkonzerne, die Profite mit Mieten machen und über 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, enteignet werden sollen und die Wohnungsbestände vergesellschaftet.
Seitdem ist ziemlich viel passiert. Rot-Rot-Grün hat eine ExpertInnenkommission eingesetzt, die zweifelsfrei bestätigt hat, was wir vorher schon gewusst haben, dass nämlich der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen rechtmäßig ist und umgesetzt werden kann. In ganz Deutschland wird seitdem über Vergesellschaftung diskutiert und trotzdem ist der aktuelle Senat fest entschlossen, den Volksentscheid nicht umzusetzen.
Das finden wir natürlich nicht so geil und haben uns entschieden, das die Sache einfach selbst in die Hand zu nehmen und ein Gesetz zu schreiben. 2023 haben wir uns dazu entschieden. 2025 im September haben wir den ersten Teil des Gesetzes vorgelegt. Genau, wir schreiben das Gesetz selbst in Zusammenarbeit mit einer Kanzlei, das heißt ein Teil der Initiative genauer gesagt, und zwar die temporäre Arbeitsgemeinschaft Gesetzesentwurf, die TAG.
Um die es gleich noch gehen wird. Wir beide, Livia und Tillmann, sind nicht Teil von der TAG, aber Teil von der INI und interessieren uns total für das Gesetz und wollen gerne besser verstehen, worum geht es eigentlich in diesem Vergesellschaftungsgesetz und wie war der Prozess, der dazu geführt hat. Und deshalb haben wir heute Lisa eingeladen, die in der TAG an dem Gesetz mitgearbeitet hat, damit sie uns erzählt, wie der Gesetzesprozess stattgefunden hat. Herzlich willkommen, Lisa.
Hi, schön hier zu sein.
Ich fange mal gleich an mit so der ersten Frage. Wie war das eigentlich für dich, in die TAG zu kommen? Wann bist du zur TAG gekommen? Wann hast du dich entschieden, da mitzumachen? Aus welchen Gründen? Wie hat sich das angefühlt?
Genau, ich bin Ende 2022 zur Vergesellschaftungs-AG dazu gestoßen. Und aus der ist ja die TAG so ein bisschen entstanden. Und dort sind dann hauptsächlich erstmal so die Juris mit rübergegangen und haben sich entschieden halt oder hatten den Auftrag, das Vergesellschaftungsgesetz erstmal zu erarbeiten. Und dann haben wir erstmal nach einer Kanzlei gesucht, es war auch ein längerer Prozess und dann haben wir mit der Arbeit losgelegt und genau seitdem bin ich dabei. Das war dann im Herbst 2023.
Und vielleicht kannst du noch mal so kurz beschreiben, weil ja nicht alle Teile der INI und vor allem so neue Leute und so das nicht so genau wissen, wie viele Leute seid ihr so in der TAG? Wie viele Leute sind JuristInnen? Wie viele nicht? Was genau?
Also die TAG besteht so ungefähr aus 10 Personen. Die Konstellation hat sich so ein bisschen geändert zum Teil, aber es war ungefähr die Zahl. Und davon sind so die Hälfte JuristInnen. Genau, und die anderen Personen unterstützen uns vor allem auch so bei der Kommunikation mit der Gesamtkampagne, bei ganz vielen organisatorischen Aufgaben, die natürlich auch anfallen. Und so sind wir irgendwie eine ganz gute Truppe.
Toll. Und du bist ja jetzt irgendwie, also hast in deinem Leben wahrscheinlich noch nicht so viele Gesetze geschrieben. Wie hat sich das angefühlt, ein Gesetz zu schreiben in der Gruppe?
Ja, das war auf jeden Fall eine total spannende Erfahrung, weil ich habe im Jurastudium, da lernt man natürlich, wie man Gesetze auslegt und anwendet und was es so für eine Rechtsprechung gibt. Aber man lernt natürlich nie, wie kann man denn eigentlich eine Regelung treffen, wie formuliert man die. Es gibt natürlich so ein paar feststehende Begriffe, die man so kennt, die man dann auch selber verwenden kann, wenn man ein Gesetz schreibt. Aber es war eine total interessante Erfahrung, weil man ja anders denkt. Man muss sich ja überlegen, welche Fälle sind jetzt nicht abgedeckt? Was wollen wir überhaupt genau regeln? Wie müssen wir das formulieren? Wir dürfen nichts vergessen. Wie könnte das interpretiert werden am Ende? Genau, also muss man sehr anders über das Recht nachdenken.
Nochmal so eine Frage zu dem Gesetz. Wir schreiben ja ein Gesetz. Wie schreibt man eigentlich so ein Gesetz, vor allem für die Nicht-Juristinnen unter uns? Wie macht man das? Gibt's da was, woran man sich orientieren kann?
Genau, also grundsätzlich funktionieren Gesetze in der, also so grundsätzlich in der Regel so, dass es immer in jeder Norm irgendwie einen Sachverhalt gibt, einen Tatbestand und eine Rechtsfolge. Also wenn das, dann das. Das sieht man zum Beispiel bei Paragraph 4 gut, wenn ein Unternehmensverbund mehr als 3000 Wohnungen hat, dann wird vergesellschaftet. Und darüber hinaus gibt es was, das wird vom Justizministerium veröffentlicht, das nennt sich das Handbuch der Rechtsförmlichkeiten. Darin ist erklärt, wie man ein Gesetz schreibt, wie man formuliert, welche Wörter welche Bedeutung haben und wie man eine Begründung schreibt, was alles dazugehört. Und da kann man sich irgendwie dran orientieren. Und dann kann man sich natürlich an anderen Gesetzen orientieren.
Du hast ja gerade schon Begründung gesagt. Wenn ich das recht verstehe, haben Gesetze immer Begründungen, aber unsere ist besonders. Was ist an unserer Begründung besonders?
Genau, also jedes Gesetz braucht zwingend eine Begründung. Da wird so erklärt, naja, was sind so die politischen Hintergründe, was will man erreichen, was für Gedanken hat man sich gemacht, wie hängt das auch mit der sonstigen Rechtslage zusammen? Und unsere Begründung ist tatsächlich sehr ausführlich für ein Gesetz. Das liegt daran, dass wir natürlich neue Wege bestreiten, vieles juristisch noch nicht geklärt ist und wir nicht so einfach auf irgendwas verweisen können, sondern erklären müssen, was genau wir uns gedacht haben. Aber vor allem ist es uns natürlich wichtig, weil es ist ein Gesetz, was durch einen Volksentscheid in Kraft treten würde, dass alle Menschen, die darüber abstimmen, das sind alle Wahlberechtigten in Berlin, auch verstehen können, was wir uns für Gedanken gemacht haben. Ich meine, es ist immer noch ein sehr schwieriges Dokument, aber eigentlich lässt sich alles, was wir uns gedacht haben, daraus nachvollziehen.
Und warst du eigentlich dabei bei dem Gesamtplenum, als entschieden wurde, jetzt wird das neue, jetzt machen wir einen Gesetzesvolksentscheid und schreiben ein Gesetz selber?
Also wenn ich mich recht erinnere, war das doch ein Strukturtag? Oder, da war ich leider nicht dabei. Tatsächlich nicht.
Okay. Wie häufig trefft ihr euch in der TAG? Oder wie häufig habt ihr euch getroffen in der Phase?
Ja, also wir arbeiten ja weiter, deswegen treffen wir uns auch noch weiter. Aber wir hatten das ganz klassische Dienstagsplenum in den AG-Wochen. Da ist so die ganze TAG immer zusammengekommen. Und dann haben wir Juris uns darüber hinaus noch in vielen weiteren Abendtreffen, aber auch in regelmäßigen Schalten in unseren Mittagspausen per Zoom getroffen. Und zum Ende hin, als es ganz knackig wurde, dann auch ganze Wochenenden zusammengesetzt bei einem Mitstreiter in der Kanzlei. Und genau, das war dann sehr intensiv, aber das war so ungefähr der Arbeitsaufwand. Und dazwischen haben wir natürlich alle einzeln noch Sachen erarbeitet.
Und was sind so die krassesten Learnings, die du so hattest, während du jetzt in der TAG warst, wo du so denkst, ah ja, das wusste ich vorher einfach nicht, das hätte ich nicht gedacht, dass das so ist oder dass das so läuft oder dass ich so viel über diesen Bereich des Rechts oder so lerne?
Also ich glaube, wir haben sie hauptsächlich mit Verfassungsrecht befasst und ich mache so sonst eher Privatrecht, also Mietrecht. Deswegen habe ich schon noch mal viel so zum Verfassungsrecht gelernt, würde ich sagen, ganz allgemein. Und dann, was natürlich so das Herausforderndste war und auch so das, wo sehr viel Arbeit reingeflossen ist, ist die Entschädigungsregelung. Ich habe sehr viel zur Immobilienbewertung gelernt. Das hat mich jetzt sonst auch nicht so doll interessiert tatsächlich, was da so Verfahren gibt für Verfahren. Und dann auch so Gesellschaftsrecht ist auch nicht so grundsätzlich was mir wahnsinnig viel Spaß macht, also wo es um Konzerne geht. Damit mussten wir uns natürlich auch viel beschäftigen, weil die Unternehmen ja so strukturiert sind auf eine bestimmte Art.
Es heißt, ihr habt zusammengearbeitet mit einer renommierten Kanzlei. Wie findet man eigentlich als INI so eine renommierte Kanzlei und wie läuft die Zusammenarbeit?
Genau, also wir haben mal so erstmal gebrainstormt, wer in Frage kommt, also wer sich mit dem öffentlichen Recht gut auskennt, wer vielleicht auch schon an Gesetzen gearbeitet hat und wer auch darin erfahren ist, vor Verfassungsgerichten als Anwalt oder Anwältin aufzutreten. Und so sind wir dann schnell auf Golden und Klinger gekommen, die dafür tatsächlich sehr bekannt sind. Die haben zum Beispiel auch das Land Berlin beim Mietendeckel, also die haben den nicht geschrieben, aber die haben das Land Berlin vom Bundesverfassungsgericht dort vertreten. Die sind auch verantwortlich für den oder waren die Anwälte der BeschwerdeführerInnen bei dem wichtigen Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts und sind somit auch erfahren in der Zusammenarbeit mit Initiativen und politischen Gruppen. Und das war natürlich wichtig für uns, weil wir anders arbeiten als der Senat oder sonst irgendwelche anderen Mandanten, Unternehmen. Und so haben wir dann Gespräche geführt, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte. Und so ist das zustande gekommen. Und hauptsächlich haben wir gearbeitet, indem es so regelmäßige Jurfix gab, an denen meist zwei von unseren Juris teilgenommen haben, zwar in der Kanzlei oder auch online. Und dort haben wir dann die Entwürfe besprochen, was so anliegt. Und so lief die Zusammenarbeit.
Und dann habt ihr euch getroffen, die seid zu denen in die Kanzlei gefahren und seid da als Aktivisten von DWE aufgetreten? Oder habt ihr euch eher gefühlt wie sozusagen ein Team von JuristInnen, die sonst auch zusammenarbeiten?
Ja, also am Anfang kannte man sich natürlich nicht so gut und dann hat man sich eher so gefühlt wie halt Mandanten, die Anwälte beauftragen. Aber dadurch, dass also ich war meistens nicht dabei bei den Kanzleitreffen, aber es ist ja schon so, dass wir anders als nicht-juristische Mandanten uns jetzt nicht nur erklären lassen können, was die Anwälte sich ausgedacht haben, sondern auch eine Meinung hatten und auch Vorstellungen, Ideen und Rechtsmeinungen und so weiter. Und deswegen war das, glaube ich, auch für die Kanzlei nicht immer ganz einfach, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir eben alle sehr motiviert sind und da viel Arbeit reingesteckt haben. Aber das war dann am Ende natürlich auch voll gut für das Gesetz, weil so einfach wahnsinnig viel Brainpower reingeflossen ist.
Gab es auch sozusagen so einen Moment, wo es jetzt entweder in der Zusammenarbeit mit der Kanzlei oder einfach innerhalb der Tag so, wo jeder dachte, okay, das wird irgendwie nichts, das ist irgendwie, das war eine schlechte Idee, das als Gesetz zu machen, das ist irgendwie so, es passt nicht gut in die rechtlichen Prinzipien, so, wir müssen uns hier zu doll verbiegen, irgendwie so?
Also natürlich war es zwischendurch sehr anstrengend und für manche, sag ich mal, Probleme haben wir lange nach Lösungen gesucht und da gab es auch Momente, wo man so ein bisschen Sorge hatte, finden wir da jetzt noch was Gutes, eine Lösung, mit der wir alle zufrieden sind und wo wir uns auch sicher sind, dass die so hält vor den Verfassungsgerichten. Aber so an der Idee, einen Gesetzesvolksentscheid zu machen und so ein irgendwie total neues Gesetz zu schreiben, was es noch nie gab, hat nie jemand gezweifelt.
Sehr gut, so soll es sein. Wir wollen heute nur über die ersten drei Abschnitte des Gesetzes sprechen und dann in hoffentlich folgenden Podcast-Folgen auch noch über die anderen, auch zum Teil sehr komplexen Abschnitte. Vielleicht kannst du trotzdem jetzt schon mal sagen, was war denn der Abschnitt, der euch am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat?
Ich würde sagen, ganz klar die Entschädigungsregelung, weil, also man muss sich ja vorstellen, wir arbeiten an einem Gesetz, wo es jetzt kein Vergleichbares gibt, an dem man sich orientieren könnte. Es gibt keine Rechtsprechungslinien zu der Frage, wie hoch die Entschädigung ausfallen muss in einem Vergesellschaftungsgesetz. Und deswegen haben wir an der Stelle natürlich sehr viel an Meinungen eingeholt, sehr viel hin und her überlegt, verschiedene Modelle diskutiert, für und wieder diskutiert, wie kann man das auch gut begründen und so weiter, verfassungsrechtlich. Und das war auf jeden Fall die herausforderndste Aufgabe.
Okay, wir fangen an mit dem ersten Paragraphen. Der ist zum Glück sehr kurz und vermeintlich leicht zu verstehen. Da steht nämlich einfach nur: Dieses Gesetz überführt Wohnimmobilien in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung. Aber so easy ist es vielleicht gar nicht zu verstehen. Vielleicht fangen wir mit einer definitorischen Frage an. Was ist denn eigentlich Gemeineigentum?
Ja, also Gemeineigentum bedeutet, dass die Güter, die in Gemeineigentum sind, der Gemeinheit zur Verfügung stehen sollen. Und viel weiter ist das vielleicht auch noch nicht ausdifferenziert, aber Kern der Idee ist, dass die Menschen, die dann zum Beispiel bei uns in den Wohnungen wohnen und auch der Rest der Stadtbevölkerung über die Wohnungen entscheidet und dass es eben nicht so eine privatnützige Eigentumsbeziehung ist oder der Privateigentümer nach seinem oder ihrem Gutdünken damit verfahren kann, das verwerten kann, möglichst viel Geld erwirtschaften kann mit dem Eigentum, sondern dass es zur Bedürfnisbefriedigung dieser Menschen dient.
Und was heißt Vergesellschaftung?
Vergesellschaftung ist, kommt natürlich aus Artikel 15 des Grundgesetzes und bedeutet, dass bestimmte Güter, also Bodenschätze, Grund und Boden und Produktionsmittel, in Gemeineigentum überführt werden können. Und gemeint ist damit, dass es eine Umwandlung dieser Verwertungs- und Machtbeziehungen gibt. Das heißt, wir transformieren das privatnützige Eigentum, was gerade die Konzerne innehaben, und geben es der Allgemeinheit und dann orientiert sich die Bewirtschaftung dessen nicht mehr an dieser Profitlogik, sondern an dem Willen und dem, dem, was die Menschen brauchen, die davon profitieren sollen. Und das ist eine Norm, die ist ins Grundgesetz gekommen durch den Parlamentarischen Rat, weil man im Prinzip damals, als man das Grundgesetz geschrieben hat, also das waren die Leute, die das Grundgesetz geschrieben haben, dass dem Gesetzgeber, dem einfachen Gesetzgeber, der folgt, überlassen wollte, zu entscheiden, wie man mit diesen Gütern umgehen will. Denn das Grundgesetz ist an sich nicht auf eine kapitalistische Wirtschaftsordnung festgelegt, sondern es ist wirtschaftspolitisch neutral. Und deswegen sollte die politische Entscheidung möglich sein, je nach Mehrheiten später, diese Güter in Gemeineigentum zu überführen, also zu vergesellschaften. Und das ist auch was anderes als zu enteignen. Enteignen ist nämlich in Artikel 14 geregelt und das ist was, das passiert gelegentlich. Das bedeutet, dass der Staat, weil er ein bestimmtes Gut braucht, das eine Einzelperson wegnehmen kann, zum Beispiel, weil man ein bestimmtes Grundstück braucht, weil da eine Autobahn gebaut werden soll. Und das dient eben einfach der Güterbeschaffung. Das dient aber nicht dem, wie das Gemeineigentum das allen zur Verfügung zu stellen, sondern es hat einen bestimmten Zweck und dafür bekommt dann der Eigentümer auch eine Entschädigung. Das ist aber ein anderes Rechtsinstitut. Und die Vergesellschaftung, die nimmt quasi das Eigentum an diesen Gütern vom normalen Markt. Also es wird dann nach einer grundsätzlich anderen Logik bewirtschaftet als sonst Eigentum.
Toll. Vielen Dank, dass du auch nochmal den Unterschied zwischen Enteignung und Vergesellschaftung erklärt hast. Enteignung ist aber ein Teil von Vergesellschaftung, ne? Das sozusagen, vielleicht schneiden wir das nachher raus, bla bla bla, aber...
Also Enteignen ist natürlich einfach der Prozess, dass man Eigentum, Privateigentum jemandem wegnimmt. Und man kann das so beschreiben. Natürlich, wenn wir vergesellschaften, dann nehmen wir Eigentum weg und dann überführen wir es in Gemeineigentum. Aber grundsätzlich ist es verwirrend, wenn man vielleicht diesen Terminus, der eigentlich zu Artikel 14 gehört, obwohl der natürlich auch in unserem Namen und auf unserem ganzen Merch steht, noch hier auf dieser Kette, wenn man den so damit verknüpft.
Du hast gesagt, es geht jetzt darum, Privateigentum in in Gemeineigentum zu überführen. Irgendwie hört man dann ja auch immer mit, sozusagen das Übel der Privatisierung, Berliner Wohnungsbestände rückgängig machen, wieder zu einem Zustand von vorher zurückzukehren oder sogar in einen besseren Zustand, weil demokratische Verwaltung und nicht nur Verstaatlichung. Ist das Gesetz ein utopischer Gesellschaftsentwurf oder geht es um Wohnungspolitik und geringere Miete?
Also darauf würde ich antworten, dass es um beides geht. Wir wollen natürlich den Berlinerinnen und Berlinern günstigen, bezahlbaren, sicheren Wohnraum zur Verfügung stellen, an dessen Gestaltung sie teilnehmen können. Aber die Idee, die wir damit verfolgen, die Vergesellschaftung, das große Ideal ist natürlich eine, ich würde sagen, bald realisierbare Utopie. Und das ist natürlich das Schöne daran, dass wir das verknüpfen können und dass sich das vielleicht auch auf andere Güter ausweiten kann, dass wir damit viele Leute überzeugen können. Aber für viele wird natürlich zählen, und das ist uns natürlich auch besonders wichtig, dass es einfach bezahlbaren Wohnraum in Berlin gibt, der nie mehr in dieser Profitlogik, wie diese gerade in diesem Konzern besteht, bewirtschaftet wird.
Ich denke, zwei Dinge sind besonders krass an dem Gesetzesvolksentscheid, den wir jetzt anstreben, der kommen wird. Das erste Krasse ist, dass es ein Gesetzesvolksentscheid wird und dass das Gesetz also sofort in Kraft tritt, wenn der erfolgreich ist. Und das Zweite ist aber, dass wir diesen Paragraph 15 anwenden. Mhm. Kannst du dazu vielleicht aus rechtlicher Sicht noch mal was sagen, wieso das so krass ist, dass wir jetzt diesen Paragraph anwenden? Auf so ein bisschen von unserem Merch ist ja auch so ein Domino drauf. Mhm. Ich dachte immer, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das sozusagen historisch in unserer Kampagnenhistorie damit was zu tun hat, aber ich dachte immer, na ja, weil das ein Domino-Effekt ist, den wir damit anstoßen.
Du meinst das Logo?
Ich meine das Logo, genau. Ich meine das Logo und was so.
Ja. Mir auch nicht.
Genau.
Also ob das die Bedeutung hat, kann ich nicht beantworten. Aber so Artikel 15, der wurde noch nie angewandt tatsächlich. Interessanterweise hat den damals die SPD erkämpft. Die hat es zur Voraussetzung gemacht, dem Grundgesetz zuzustimmen. Und er wurde halt nie genutzt und man hat den auch vielleicht ein bisschen vergessen. Aber das ist natürlich auch das, was wir wieder auf den oder ins Gespräch gebracht haben mit DWE, dass diese Möglichkeit eben durch das Grundgesetz vorgesehen ist, dass es nicht einfach immer so weitergehen muss, dass wir nicht gezwungenermaßen in einer Marktwirtschaft leben, die sich auf alle Güter bezieht, sondern dass wir durchaus politisch entscheiden können, bestimmte Güter, die im Grundgesetz genannt sind, die wollen wir grundlegend anders behandeln. Die wollen wir nicht nach Rendite orientiert bewirtschaften, sondern wir wollen, dass da einfach das dem dient, die Bedürfnisse, die alle nun mal haben, zu erfüllen. Und das ist, finde ich, das Schöne. Und natürlich könnte das auch anstoßen, das auszuweiten.
Im zweiten Paragraph geht es um eine ganze Menge Definitionen. Also man schlägt das Gesetz auf, man liest diese kurze Einleitung und dann steht da erstmal, was ist ein Unternehmen, was ist eine Wohnung und so weiter. Ist das was Kontroverses oder schreibt man da auf, was eigentlich im Duden auch ungefähr so steht?
Nee, man schreibt nicht auf, was im Duden. Also Gesetze sind meistens so aufgebaut, dass es so einen allgemeinen Teil geht, wo eben so der Zweck des Gesetzes festgelegt wird, aber auch, wo so Begriffsbestimmungen gemacht werden. So man definiert, wie bestimmte Termini über das ganze Gesetz zu verstehen sein sollen. Und zum Beispiel definieren wir natürlich auch, was eine Wohnung ist. Und ich meine, wir haben alle eine Vorstellung, was eine Wohnung ungefähr ist. Aber man muss da schon klar machen, was man genau meint. Und deswegen differenzieren wir zum Beispiel zwischen Wohnungen und Wohnimmobilien. Dann erklären wir, wie diese Unternehmensverbunde aus über- und untergeordneten Unternehmen zusammenhängen, wann man ein Unternehmen als untergeordnetes zählt, sodass man einen Unternehmensverbund zusammenrechnen kann. Und all diese Fragen stellt man halt einmal vorweg, damit man dann im ganzen Gesetz immer, wenn man das sagt, weiß, ah ja, Wohnung, das. Mhm.
Im zweiten Paragraph geht es unter anderem auch um Unternehmensverbünde. Kannst du vielleicht dazu noch mal kurz was sagen, warum das ein wichtiger Punkt ist?
Also die großen Wohnungsunternehmen in Berlin, aber auch anderswo, sind häufig so gestaltet, dass es eben diesen großen Konzern gibt, sagen wir mal Vonovia. Und die haben dann viele, umgangssprachlich sagt man immer Tochterunternehmen, aber wir nennen das untergeordnete Unternehmen, die dann Vonovia gehören, aber das ist im Prinzip diese Struktur, wie die das halt gestalten. Häufig ist das so, dass dann zum Beispiel ein Wohnhaus, wo mehrere Wohnungen drin sind, einer GmbH gehört, meinetwegen der Karl-Marx-Straße 8 GmbH, und die gehört dann aber Vonovia. Und wir wollen natürlich all diese Struktur, also diese gesamte Struktur erfassen. Und deswegen müssen wir erklären im Gesetz, wer gehört denn jetzt zu einem Wohnungsunternehmen. Da kommt es auf so den, nach dem Handelsgesetz, auf den beherrschenden Einfluss an. Also ob man irgendwie mehrheitliche Stimmanteile hat, mehrheitliche Gesellschaftsanteile und all sowas. Und das ist im Prinzip das, was damit gemeint ist. Und das ist ganz wichtig, um alle zu erfassen.
Das ergibt total viel Sinn. Wir machen weiter mit so auch Kritik am Gesetz, mit Paragraph 3. Ne? Wer ist ausgeschlossen? Welche Bestände sind sozusagen ausgeschlossen, davon enteignet zu werden und dann vergesellschaftet zu werden? Die massivste Kritik kam ja vom Berlin-Brandenburgischen Verband der Wohnungsunternehmen. Da sind auch Vonovia und Deutsche Wohnen drin, aber auch eben Genossenschaften und landeseigene Wohnungsunternehmen. Und sozusagen da wurde behauptet, dass es nicht möglich ist, so Genossenschaften zum Beispiel davon auszuschließen, dass deren Bestände dann auch vergesellschaftet werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Genau, vielleicht sagst du einmal, was in Paragraph 3 steht und ob das eigentlich schwierig war, Genossenschaften auszunehmen. Okay, Spoiler, aber war eigentlich schon klar.
ja, voll gerne. Also Paragraph 3 erklärt sozusagen, welche Arten von Unternehmen überhaupt nicht zum Anwendungsbereich des Gesetzes gehören. Und dafür sind im Prinzip so, sind zwei Sachen entscheidend. Und zwar, wir wollen ja Wohnungen oder Wohnimmobilien in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung überführen und damit so eine umfassende Transformation der Bewirtschaftung schaffen. Und wir wollen, dass die nicht mehr privatnützig, also renditeorientiert zum Beispiel, bewirtschaftet werden, sondern für die Menschen zur Verfügung stehen. Und es gibt aber bestimmte Unternehmen, die agieren schon jetzt nicht wirklich privatnützig, sondern die dienen irgendwie öffentlichen Zwecken oder gemeinwohlorientierten Zwecken oder auch karitativen Zwecken. Und die wollen wir ausnehmen. Und der zweite oder Zweitens ist dann noch wichtig, dass das auch irgendwie so dauerhaft festgeschrieben ist, dass jetzt nicht irgendwelche Unternehmen sagen können, wir machen jetzt, wir erfüllen hier doch irgendwie gemeinwohlorientierte Zwecke, nehmt uns doch aus, sondern man muss das schon auch so dauerhaft darstellen können, dass das so sein wird. Und das sind halt die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die sind ja auch durch das Wohnraumstärkungsgesetz zu bestimmten Regelungen unterworfen, irgendwie die Vergabe an Personen mit WBS-Schein, nur bestimmte Möglichkeiten, die Miete zu erhöhen und so weiter. Und die erfüllen damit ja einen öffentlichen Zweck, also günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Genossenschaften, die erfüllen ja mit ihrer Tätigkeit den Zweck, ihren Mitgliedern Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die agieren auch nicht privatnützig, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern die bauen Häuser, damit da Menschen, die Teil der Genossenschaft sind, drin wohnen. Und das ist auch festgelegt in deren Genossenschaftszweck. Und dann gibt es noch die religiösen Wohnungsunternehmen, deren Handeln unter oder vom Schutzbereich so der Religionsfreiheit geschützt sein kann, die so zu karitativen Zwecken vermieten. Ob das dann so ist, muss dann später die Durchführungsbehörde noch konkret entscheiden. Aber das sind so die Gründe, warum bestimmte Unternehmen ausgenommen sind von vornherein.
Wie viele Unternehmen betrifft das eigentlich, die Vergesellschaftung?
Wahrscheinlich so 10 bis 11. Ganz klar ist es nicht, weil uns eben Daten fehlen, um das zu ermitteln. Aber was wir haben, ist die Kostenschätzung des Senats vom Beschlussvolksentscheid von 2019. Da haben die das schon mal aufgestellt. Natürlich gab es seitdem auch Verkäufe, also zum Beispiel Deutsche Wohnen und Vonovia. Aber das so in dem Rahmen bewegt sich das.
Und das sind ja jetzt die Unternehmen, die über 3000 Wohnungen in Berlin besitzen. Das bringt uns zu Paragraph 4. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wieso genau 3000 Wohnungen? Wieso nicht irgendwie so 2500 oder 4000? So, wie habt ihr euch diese Grenze überlegt?
Genau, die Zahl 3000, die war ja auch schon im ersten Beschlussvolksentscheid zugrunde gelegt. Man wollte eben die großen Unternehmen fassen und gleichzeitig wollte man aber auch genug Wohnungen vergesellschaften, damit das tatsächlich einen Effekt haben kann, damit möglichst viele Menschen auch in vergesellschafteten Beständen leben können. Und nun ist es natürlich so, der Gesetzgeber sagt, oder also wir in dem Fall, sagt jetzt, wir nehmen alle ab 3000 Wohnungen. Und dann gibt es im Grundgesetz natürlich auch Artikel 3, also den Gleichheitsgrundsatz. Der sagt im Wesentlichen, der Gesetzgeber muss Gleiches auch gleich behandeln oder ungleich, der Gesetzgeber darf Gleiches nicht ungleich behandeln und Ungleiches nicht gleich. Es sei denn, es gibt dafür irgendwie einen sachlichen Differenzierungsgrund. Und jetzt ist es natürlich so, diese Grenze ist so ein bisschen hart. Also 2.999 Wohnungen reichen noch nicht, aber ab 3.000 wird dann vergesellschaftet. Es wird abgeschwächt durch den Selbstbehalt natürlich. Aber der Gesetzgeber muss halt, um eine Regelung treffen zu können, typisieren. Und das tun wir halt mit dieser 3.000er-Regel. Und dahinter steht so ein bisschen die Erwägung, naja, wir wollen ja den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu einem möglichst großen Anteil decken. Und der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist in Berlin einfach riesig. Also wenn man sich so die Zahlen anschaut, 1,167 Millionen Haushalte sind WBS-berechtigt. Also wenn man den 220er zugrunde legt, bei WBS 180 nur noch so 850.000 Haushalte. Aber das ist enorm, wenn man sich anschaut, dass es aktuell nur so rund 577.000 Wohnungen gibt, die bezahlbar sind und sozial orientiert bewirtschaftet werden. Und wir würden da jetzt so, sage ich mal, drauf addieren, noch so um die 220.000 Wohnungen. Damit ist der Bedarf immer eigentlich noch nicht gedeckt. Aber das heißt auch, wir nehmen auf keinen Fall mehr, als wir unbedingt brauchen. Das ist sehr maßvoll, wie wir da vorgehen. Und wenn man sich dann anguckt, wen vergesellschaften wir, dann sind es eben die Großen. Das ist zum einen pragmatisch, weil das sind zusammenhängende Bestände, die haben existierende Bewirtschaftungsstrukturen. Die kann man einfach, also nicht einfach, aber man kann die übernehmen, das hängt zusammen, das macht Sinn. Und dann zeichnen sich diese Unternehmen natürlich auch dadurch aus, dass sie unter erstens mal einem sehr großen Verwertungsdruck stehen. Also die müssen einfach Renditen abwerfen für ihre Aktionäre. Und das ist aber kombiniert damit, dass sie besondere Möglichkeiten haben aufgrund ihrer Größe. Die können strukturelle Mieterhöhungen durchführen, die können modernisieren, nur so, dass sie es umlegen können. Und all das zielt immer darauf ab, möglichst Profite zu machen. Und damit trifft dann die Vergesellschaftung auch genau die Richtigen, weil das ja die Bestände sind, wo die MieterInnen besonders leiden.
Und das hast du jetzt eigentlich schon implizit gesagt, aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, nochmal hervorzuheben, dass diese 10 bis 11 Unternehmen jetzt nicht Unternehmen sind, die so 3.003 Wohnungen besitzen und wir deshalb diese Grenze da gesetzt haben, sondern, ne, wenn, was du gerade gesagt hast, wenn es ungefähr 220.000 Wohnungen am Ende sind, die auf so ungefähr 10 Unternehmen kommen, dann haben die im Schnitt über 20.000 Wohnungen. Also das sind große Unternehmen. Das ist vielleicht nochmal gut zu betonen. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass da Genossenschaften und landeseigene Wohnungsunternehmen nicht drin sind. Ne? Genau. Also so, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig nochmal zu sagen, weil diese Zahl 3.000 manchmal so im Vordergrund steht. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, alle Berlinerinnen und Berliner sind sich einig, dass wir uns an die Richtigen richten werden.
Die Unternehmen dürfen 3.000 Wohnungen behalten, damit sie nicht anders behandelt werden als andere Unternehmen. Ne, erinnere ich, glaube ich, so aus der Begründung. In dem Gesetz ist dann relativ lange erklärt, wie ausgewählt wird, welche Wohnungen die behalten dürfen. Das klingt irgendwie total kompliziert. Wie verhindert man denn, dass die sozusagen sich die schönsten Rosinen rauspicken und Berlin eigentlich nur die verschimmelten Stadtrandwohnungen vergesellschaftet?
Also erstmal ist ganz wichtig, dass sich sowieso niemand was aussuchen kann, weil in unserem Gesetz bis auf die letzte Wohnung geregelt ist, welche Wohnungen betroffen sind. Und das muss auch so sein, weil Artikel 15 vorsieht, dass die Vergesellschaftung aufgrund eines Gesetzes passiert. Das nennt man Legalvergesellschaftung. Das heißt, wir können das nicht irgendwie der Verwaltung überlassen, am Ende Wohnungen auszusuchen, sondern es muss komplett im Gesetz feststehen sozusagen. Und dementsprechend haben wir das sehr genau geregelt, bis auf die letzte Wohnung, damit es da gar keine Zweifel geben kann. Und als allererstes bleiben ja im Selbstbehalt Wohnungen, die schon in sogenanntes Wohnungseigentum aufgeteilt sind. Also man kennt das vielleicht, Eigentumswohnungen, das funktioniert dann so, ein gesamtes Haus, das vorher einem Eigentümer gehörte, wird dann aufgeteilt in Wohnungseigentum und die können dann einzeln verkauft werden. Und diese Wohnungen, wenn das schon passiert ist, behalten eben die Wohnungsunternehmen. Das liegt daran, dass das für uns und vor allem für die AOR extrem aufwendig wäre, wenn man diese Wohnung später im Bestand hätte, weil was dann ja entsteht bei einer Aufteilung ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die über alles, was im Haus passiert, abstimmen muss. Und das bedeutet, dass die AOR dann da möglicherweise mit anderen Eigentümern über die Sanierung oder so weiter sich verständigen müsste, was natürlich sehr aufwendig wäre. Und deswegen wollten wir das eben verhindern. Dann der nächste Differenzierungsgrund ist das Baualter. Die Wohnungskonzerne dürfen weiterhin im Selbstbehalt die neueren Wohnungen, die frisch gebauten sozusagen, behalten. Das liegt daran, dass sich da die Baukosten noch nicht so wirklich amortisiert haben und die ja gerade erst gebaut haben, das wollen wir ihnen auch zugute halten. Und wir bekommen dann eher die alten Bestände, die damals vom Senat verkauft wurden zum Beispiel. Und dann geht es weiter, da muss ich ganz kurz nachdenken, geht es danach, wie viele Wohnungen pro Wohnimmobilie bestehen. Also die Konzerne behalten jetzt, sage ich mal, die kleineren Häuser mit nur 3-4 Wohnungen und wir bekommen die Großsiedlungen. Das liegt daran, dass wir auch denken, dass so die soziale Struktur in den Wohnsiedlungen so ist, dass gerade da eine Vergesellschaftung sinnvoll ist. Und deswegen bekommen wir die und es ist auch großzügig den Konzernen gegenüber, die bekommen die wertvolleren, kleineren. Und dann, wenn es dann immer noch unklar ist, dann geht es nach Flurstückskennzeichen, wie es im Liegenschaftskataster steht. Das ist dann ganz banal.
Und wir machen uns ja als INI, ja, vielen Dank, tolle, alles tolle Antworten, sehr hilfreich. Wir machen ja uns als INI sehr viele Gedanken über so verschiedene zeitliche Abläufe und so. Kann denn Vonovia nach der Vergesellschaftung irgendwann wieder mehr als 3.000 Wohnungen haben?
Ja, theoretisch schon. Also man könnte auch dann nochmal ein Vergesellschaftungsgesetz schreiben und nochmal vergesellschaften. Aber wir können jetzt in unserem Gesetz keine Ewigkeitsklausel festlegen, weil das wäre ja dann wieder das Problem mit der Legalvergesellschaftung. Wir müssen ja genau festlegen, was vergesellschaftet ist. Und das fällt jetzt für die Zukunft schwer. Deswegen bleibt es bei dem. Also es wäre möglich durch ein neues Gesetz. Ja.
Im Gesetz steht, dass der Bestandsstichtag, also der Zeitpunkt, ab dem die Vergesellschaftung ab dem die Wohnungen gezählt werden, die dann vergesellschaftet werden, der Zeitpunkt ist, an dem der Senat über die Zulässigkeit des Volksentscheides abstimmt. Jetzt können ja zwischen diesem Stichtag und der Vergesellschaftung selber relativ viel Zeit vergehen. Was passiert denn mit den Transaktionen, die dazwischen stattfinden?
Genau, also der Bestandsstichtag liegt vor dem Inkrafttreten, damit eben die sogenannten Ankündigungseffekte nicht bedeuten, dass die Konzerne die Wohnungen abverkaufen oder sich auch so umstrukturieren, dass sie so der Vergesellschaftung entgehen würden.
Ankündigungseffekt musst du vielleicht nochmal erklären.
Naja, also das ist ja so, die Konzerne werden ja schon genau beobachten, was so mit unserem Volksentscheid passiert. Und wenn sie merken, jetzt wird es aber doch heiß in Berlin, jetzt wollen wir aber natürlich nicht unsere großen Vermögen hier so verlieren oder dafür weniger Entschädigung kassieren. Und deswegen verkaufen wir mal alle Wohnungen, sodass alle nur noch weniger als 3.000 haben zum Beispiel. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen, dass wir die Wohnung tatsächlich vergesellschaften. Und deswegen liegt dieser Bestandsstichtag vorne. Und der liegt da, weil man sagen muss, naja, wenn die Senatsverwaltung entschieden hat, das Volksbegehren ist zulässig oder halt der Verfassungsgerichtshof, ab da spätestens müssen die Unternehmen ernsthaft damit rechnen, dass es dazu kommt. Und ab da würden sie vermutlich dann auch verkaufen oder anfangen zu verkaufen. Und deswegen liegt das genau da. Und ich meine, es ist ja so, die wissen, politisch gibt es dafür in Berlin durchaus eine Mehrheit. Und wenn dann dieser letzte Schritt geschafft ist, dann kann es wirklich sehr gut zu einer Vergesellschaftung kommen. Und deswegen liegt es so weit vorne.
Und was ist jetzt, wenn Tante Erna sich eine Wohnung kauft von der Vonovia in dieser Zwischenzeit? Was passiert dann mit der Wohnung?
Genau, also wenn Tante Erna sich eine Eigentumswohnung, die schon aufgeteilt ist, nach dem WEG kauft, dann wird diese Wohnung, die ja vermutlich dem Selbstbehalt unterfällt, weil es eine Eigentumswohnung ist, die aufgeteilt wurde und deswegen Wohnungseigentum kommt ja als erstes in den Selbstbehalt, dann kann Tante Erna das trotzdem behalten. Aber wenn natürlich jetzt die Konzerne was an ein anderes Wohnungsunternehmen zum Beispiel verkauft haben, ganze Häuser, dann werden die auch bei den neuen Eigentümer vergesellschaftet. Der hat dann sozusagen auch mit Pech gehabt, aber auch der musste ja wissen, wenn er jetzt von Vonovia kauft, dann wird das möglicherweise vergesellschaftet.
Wir kommen schon zum letzten Paragraphen für heute, das Verfügungsverbot. Mhm. Die Wohnungen sind ja jetzt vergesellschaftet. Die dürfen nicht mehr verkauft werden. Heißt es, die bleiben für immer, also auch die Rückverbindung zum ersten Paragraphen, die bleiben für immer Gemeineigentum?
Ja.
Perfekt. Das wollten wir hören. Vielen Dank, Lisa, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Hier kommt noch andere Abmoderation, ne?
Wir haben heute sehr allgemein über das Gesetz und die ersten drei Abschnitte gesprochen. Nächstes Mal, und es soll eine nächste Folge geben, geht es dann um den heißen Kern, nämlich die Höhe der Entschädigung. Das heißt, das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Wenn ihr bis dahin die Zeit überbrücken wollt, dann können wir euch empfehlen, euch den Was-Tun-Podcast zum Gesetz anzuschauen und den Future Histories-Podcast besser anzuhören als anzuschauen. Und was natürlich auch noch ein toller Tipp ist, lest die Begründung zum Gesetz. Ihr habt ja jetzt gehört, dass das besonders gut und ausführlich formuliert worden ist von der TAG. Das heißt, da könnt ihr nochmal total viel erfahren.
Und falls ihr noch nicht aktiv seid bei DWE, kommt sehr gerne dazu. Ihr könnt euch mit allem einbringen, was ihr so könnt. Und ihr könnt sehr, sehr viel lernen in dieser Kampagne von ganz vielen tollen Menschen. Ich mache auch selber die neuen Treffen. Da sind immer sehr viele tolle Leute. Kommt dazu. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website. Da sind so Links und E-Mail-Adressen und sowas.
Und in den Shownotes.
Und in den Shownotes, in unseren Shownotes, die es geben wird. Ihr seht uns hier schick vor der Kamera sitzen, aber natürlich haben ganz viele Leute tolle Arbeit da reingesteckt, dass wir diesen Podcast heute machen können. Die AG interne Bildung ist die AG, die das hier, oder die Taskforce interne Bildung ist sozusagen, hat viel Arbeit hier reingesteckt. Rike, Toni und Ernesto waren so Orga und Technik im Hintergrund und sitzen gerade mit uns in diesem Raum. Dieser Raum ist in der Wohnung von Hanna. Vielen Dank an Hanna und ihre Mitbewohner. Bambi hat krasses Essen gemacht. Vielen Dank dafür. Habe ich eine Person vergessen? Lisa, vielen Dank, dass Lisa da war, um mit uns zu sprechen. Ah, Bana und Tille haben zusammen das Skript vorbereitet und sich überlegt, was wir hier eigentlich besprechen wollen heute. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und freuen uns auf die nächsten Paragraphen.